Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Lauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing, CFO und E-Commerce eines großen Konzerns. Ja, wir haben heute unsere Folge Wirtschaftsnews und Digitalnews der aktuellen Woche mit vielen Schlagzeilen. Daher wollen wir nicht lange warten und starten direkt in die News. Es geht los mit dem Goldpreis. Das ist ja eine Vermutung, die ich auch schon vor, glaube ich, 3 Monaten angepriesen habe, als es losging mit der Corona-Krise. Leute sind verunsichert, viele Leute gehen in Kurzarbeit, wollen Liquidität halten, ziehen daher Gelder von volatilen Märkten, wie zum Beispiel Aktienmarkt, aber auch bestimmte andere Märkte und investieren wieder in sichere Geschichten, wie zum Beispiel Immobilien, was natürlich auch zur Folge hat, dass wenn viel wieder in Immobilien investiert wird, dass natürlich auch die Mieten wieder steigen, was somit auch wieder die Inflationsrate ankurbelt. Und natürlich gehört dazu auch Gold. Der Preis von Gold ist wieder gestiegen. Der Goldpreis ist ja nach Konjunkturwarnung der amerikanischen Notenbank Fed zum Wochenstart auf den höchsten Stand seit 7 Jahren geklettert. Am Montagmorgen kostete die Feinunze Gold, also eine Unze sind immer 31,1 Gramm, zwischenzeitlich 1764 US-Dollar und damit rund 19 Dollar als mehr von Freitag. Gucken wir mal, wie sich da der Goldpreis weiterentwickelt. Dann Shopify wird mit der Shop-App zur mobilen Plattform. Ja, in den letzten 5 Jahren hat Shopify den E-Commerce-Markt ja richtig aufgerollt, kann man schon sagen. Doch was bringen die nächsten Jahre? Ein Vorgeschmack darauf gibt die neue Shop-App. Die hat Shopify nämlich kürzlich vorgestellt. Die kann man sich jeder mal angucken. Was soll das Ganze? Damit positioniert sich Shopify als mobiler Marktplatz und will damit Wettbewerb machen gegenüber anderen Alternativen, wie zum Beispiel eBay, Etsy, dann den billig China-Markt, Wish & Co. Zugleich geht Shopify damit sehr viel weiter als andere Shoptech-Player. Denn was ist daran bemerkenswert? Bemerkenswert daran ist, dass hier eine E-Commerce-Technologieanbieter mit Shop eine eigene Konsumermarke aufbaut und sich nicht nur auf die Bereitstellung von Infrastruktur und halt für bestimmte Marken oder Händler beschränkt. Und zuletzt hat man das schon mal gesehen, nämlich bei Pebado. Das ist der Markt von Shopware. Aber wie du dir vorstellen kannst, wenn du davon noch nie gehört hast, war das Ganze wohl auch nicht so erfolgreich. Ja, Vorläufer für die Shop-App war die Paket-Tracking-App Arrive. Deshalb kann Shopify schon vom Start auf weg einen Stamm von 16 Millionen App-Nutzern aufbauen, wo andere natürlich bei Null beginnen. Also bleiben wir auch mal hier gespannt, wie das da weitergeht. Dann eine Zahl, die mich auch ein bisschen schockiert hat. Wie gesagt, ich habe vor 2-3 Monaten mal eine Folge gemacht, Corona-News, was ich erwarte, wie die Wirtschaft sich verändern wird, vor allen Dingen dauerhaft. Und es gibt einen neuen Artikel auf Internet World. Aus diesem geht hervor, dass 29.000 Firmeninsolvenzen erwartet werden. Wenn du dich oder wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du ja, dass du aktuell keine Insolvenz anmelden müsstest, wenn du am 31.12. liquide warst. Und das ist so ein bisschen auch der größte Engpass, weil die Forderungen bleiben ja trotzdem bestehen. Und du kannst auch trotzdem einen Forderungsbescheid beim Amtsgericht als Titel bewirken und so weiter. Also die sind ja nicht weg. Nichtsdestotrotz wird jetzt sozusagen die Insolvenzwelle verschoben, daher durch das neue Pandemiegesetz. Aber man rechnet jetzt anscheinend doch mit 29.000 Firmeninsolvenzen. Damit würde die Pleitewelle ja ähnlich hoch ausfallen wie in der Finanzkrise, die 2009 fast 34.000 Unternehmen die Insolvenz gekostet hat. Woher kommen die Zahlen? Das ist ein Informationsdienstleister, der nennt sich Griffbügel. Und der rechnet in diesem Jahr mit mehr als 29.000 Firmeninsolvenzen allein in Deutschland. Das wären 10.000 oder rund 54% mehr als im vergangenen Jahr. Das wurde am Montag bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine Szenarioanalyse, wo ganz viele Faktoren mit reingerechnet würden im Algorithmus, zum Beispiel Liquiditätskredite und Hilfen von staatlicher Förderung der KfW. Ja, das seien Darlehen, die zurückgezahlt werden müssten. Dabei stellt sich halt die Frage, wie selbst bislang erfolgreiche Firmen, die aufgrund ihrer Geschäftsmodelle wenig oder eher stagnierte Rücklagen erwirtschaftet haben, zusätzlich so hohe Kredite abzahlen sollen. Ja, der Vorteil ist natürlich, wir haben noch aktuell Minuszinsen, sonst wäre natürlich die Bedrohung deutlich höher. Ja, damit würde die Pleitewelle ähnlich hoch ausfallen wie in der Finanzkrise, da die Insolvenzstatistik stets die Vergangenheit abbildet, also gewissermaßen einen Blick in den Rückspiegel darstellt, werden die genauen Auswirkungen der Corona-Krise wohl erst so richtig Mitte, Ende, zweites Halbjahr sichtbar werden. Vor allen Dingen Einzelhandel und exportabhängige Industrien sind betroffen, das ist klar. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Für mich gibt es immer drei Bereiche. Das ist einmal, du bist Betroffener unter Szenario A. Das heißt, du betreibst Einzelhandel oder Gastronomie oder Eventbereich und darfst einfach nicht öffnen. Dann gibt es für mich die Branche B. Das sind alle, die mit Export zu tun haben, also wo die Wertschöpfung in einem Land stattfindet, das aktuell zum Beispiel nicht liefern kann. Und dann gibt es für mich noch Punkt 3. Das ist das, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Wenn die Kunden deiner Kunden ein Problem haben, dann wirst du in Folge irgendwann auch ein Problem bekommen. Also bleiben wir da mal gespannt. Dann gibt es mal wieder eine Klage gegen Google. Das hat das Wall Street Journal geschrieben. Und zwar treiben gerade die Generalstaatsanwälte mehrere US-Bundesstaaten Vorbereitung für eine richtig, richtig große angelegte Kartellklage gegen den Suchmaschinenkonzern Google vor. Demnach könnte es in diesem Jahr zu einem Prozess kommen. Im Fokus stehen hier Folgendes. Vor allen Dingen mal wieder die Stellung Googles auf den Anzeigenmarkt, weil der Konzern, der vereint ja rund ungefähr so ein Drittel aller Online-Werbespendings und nutzt dafür seine Suchmaschine und das mobile Betriebssystem Android. Ne, das hat ja so einen ungefähr Marktanteil, sagt man, von 75%. Das sind alles keine neuen Vorwürfe, aber Vorwürfe, dass Google seine Marktmacht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzt, ja, die sind ja wie gesagt nicht neu. Das Problem ist nur, dass Klagen dagegen relativ schwer nachweisbar sind, weil man halt wenig Insights hat. Dazu wurde jetzt die EU-Kommissarin Margrethe Vestager nochmal wieder damit beauftragt. Die hat nämlich schon mehrfach Milliarden Bußgelder gegen den Suchmaschinenbetreiber verhängt. Auch schon das deutsche Bundeskartellamt hat bereits vor 2 Jahren eine Untersuchung des Online-Werbemarkts angestoßen. Und auch die US-Verbraucherschutzbehörde FTC hatte 2013 gegen Google ermittelt, jedoch ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen. Ja, eine groß angelegte Kartellklage gegen Google könnte hingegen das Unternehmen wirklich jetzt nachhaltig verändern. Weil was ist der Unterschied? Wenn man gerade in der Historie guckt, Kartellklagen haben zum Beispiel auch schon mal eine Zerschlagung von einem riesengroßen Mineralölriesen verursacht, nämlich Standard Oil und zum Beispiel auch vom Telefonkonzern Bell. Dann eine Personalie, und zwar Kevin Mayer. Das ist der Disney Plus Streaming-Chef, der wechselt und der wechselt zu TikTok. Ja. Und zwar Disney-Streaming-Chef Kevin Mayer, der jüngst bei der Neubesetzung des Spitzenjobs übergangen wurde, wechselt zur chinesischen Videoplattform TikTok. Mayer wird Chef bei TikTok und soll zugleich ab Juni das operative Geschäft beim chinesischen Mutterkonzern ByteDance führen, was sein neuer Arbeitgeber am Montag mitteilte. TikTok mit seinen kurzen Videoclips ist besonders bei jüngeren Nutzern recht populär. Das Unternehmen musste sich aber gegen Vorwürfe wehren, nicht ausreichend für den Jugendschutz zu unternehmen. Gerade in den USA, da waren ja immer wieder Politiker vor TikTok, auch wegen den chinesischen Eigentümern. Selber versucht TikTok deshalb bereits, sich stärker als internationale Plattform zu etablieren und die Verpflichtung von Mayer könnte dabei natürlich relevant helfen. Was hat Mayer vorher gemacht? Mayer war zuletzt unter anderem für den Aufbau des im vergangenen Jahr gestarteten Streamingdienstes Disney Plus zuständig. Und deshalb wurde er auch als aussichtsreichster Nachfolger des langjährigen Disney-Chefs Robert Iger gehandelt. Den Spitzenposten, den bekam aber nicht er, sondern im Februar der bisherige Chef der Themenpark-Sparte, nämlich Bob Scharpeck. Und der Branchenbeobachter haben da halt schon länger gerätselt, ob er dann natürlich überhaupt da bleibt. Dann gibt es einen neuen interessanten Markt, einen Bericht zum Cannabis-Markt. Vor allen Dingen, wenn man halt sich solche Sachen anguckt wie Finn Hensel mit seinem Startup, Sebastian Diemer mit seinem Startup und natürlich ein paar anderen. Und jetzt gibt es da mal ein paar Zahlen zu. 2019 macht ein deutsches Startup insgesamt etwa 123 Millionen Euro Umsatz mit medizinischem Cannabis. So gibt es eine neue Statistik vom Arzneimittelverband GKV Gamsi. In dem Jahr importierte Deutschland 6,5 Tonnen Cannabisblüten und das ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. In den ersten zwei Monaten 2020 war es rund eine Tonne. Hochgerechnet auf das Jahr 2020 wird sich die Menge im Vergleich zum Vorjahr also voraussichtlich nicht wesentlich erhöhen. Ja? Wie viel medizinisches Cannabis wurde nach Deutschland eingeführt? Das war halt die spannende Frage. Und einige Startups beziehen Produkte aus beispielsweise Kanada oder Portugal. Diese Farmen haben von der EU wirklich eine Lizenz dafür erhalten, dass sie regelkonform Hanf anbauen können. Der Prozess ist allerdings kompliziert. Das hat man an Sebastian Diemers Startup Pharmaco gesehen im letzten Sommer. Richtig groß angepriesener Deal mit einem mazedonischen Anbauer, der platzte halt, weil dieser schlussendlich keine Genehmigung bekam. Vorher hieß es ja, Diemer, der hat ja Pharmaco danach für 15 Millionen Euro an einen kanadischen Produzenten verkauft, nämlich an Agraflora. Und ein wesentlicher Teil des Deals waren Aktien am neuen Mutterkonzern, die aber heute auch nur noch gut ein Drittel sind. Dann gab es ja noch den Pharmaco-Mitgründer neben Sebastian Diemer, Niklas Kuparinis. Den verärgerte Gesellschafter im Juli noch aus dem Management geschmissen haben. Der ist seit Übernahme Managing Director von Agraflora Europe. Dahinter verbirgt sich das alte Pharmaco-Team mitsamt Diemer selber, das den europäischen Markt des börsennotierten Cannabis-Händlers aufbauen soll. Das hat Kuparinis auf Anfrage von Gründerszene geschrieben. Letzter Umsatz, der bekannt war, war wohl 2,1 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Dann eine Nachricht für Online-Marketer. Mich hat selber auch gewundert. Und zwar die Online-Marketing-Preise gingen gerade in den Keller. Warum? Wir haben auch einen E-Shop und da vertreiben wir zum Beispiel auch Elektrorollstühle, Rollatoren und so weiter. Und wir sind gerade bei 17 Cent für generische CPC, wie zum Beispiel Rollstuhl, was ja absolut krank ist. Das war vor 10 Jahren so. Aber das sieht man jetzt eigentlich anhand dieser neuen Zahlen. Und zwar Online-Werbemarkt minus von 18,2% im April. Schaut man sich also die Brutto-Werbeausgaben für den Datenmonat April an, dann haben alle Medien Verluste hinnehmen müssen. Am stärksten Betroffenen von der Corona-Krise ist also die Mediengruppe Kino mit einem Rückgang von 99,8% im April, gefolgt von Radio mit einem Minus von 42,1%. Mit 29,6% verzeichnete die Mediengruppe Direct Mail die dritthöchsten Rückgänge. TV-Sender verlieren im April 21,9% an Werbeausgaben. Und auch online im März noch mit positiven Trends im Vorjahr schließt der April mit einem vorläufigen Ergebnis von minus 18,2% ab. Also bleiben wir auch da mal gespannt. Dann kommen wir zu Bill Gates. Der hat einen neuen Artikel rausgehauen, den fand ich ganz cool, sowas lese ich auch mal ganz gerne. Die 5 Buchtipps. Für viele, die das nicht wissen, Bill Gates ist ja ein begeisterter Leser. Seit Jahren gibt er auf Gates Notes spannende Büchertipps. Da habe ich das auch her. Und wer jedoch glaube, es ging dort nur um monothematisch komisch zu, dem sei einfach enttäuscht. Der Microsoft-Gründer versteht es, sich breit gefächert zu informieren und Lesende wirklich auch zu inspirieren. So bekommen Besucher des Blogs unterschiedliche Genres empfohlen, vom Sachbuch, aber auch Roman. Jetzt hat er 5 Bücher für den Sommer empfohlen. Super spannend. Da geht es einmal um The Ride of a Lifetime. Geht wohl um Superlativen und eine Geschichte über die Führung von Disney in einer transformativen Zeit der Firmengeschichte. Gibt es wohl eigentlich auch noch nicht auf Englisch. Neben The Ride of Lifetime finden sich in der aktuellen Bücherliste noch weitere spannende Werke, wie zum Beispiel The Great Influencer von John M. Barry, gibt es auf Amazon. The Choice von Edit Eva Edger, Cloud Atlantis von David Mitchell und Good Economics for the Hard Times von Esther Duflo. Ja, vor allem erstere Empfehlung passt gut zur aktuellen Corona-Krise, wie Bill Gates schreibt. Wir erleben gerade einfach eine beispiellose Zeit. Und wenn du jedoch nach dem historischen Vergleich suchen willst, ist die Influenza-Pandemie von 1918 wirklich nah dran und das wird halt in dem Buch beschrieben. Dann eine Nachricht, die mich auch ein bisschen schockiert hat, und zwar Lidl will einen Konkurrenten zu Amazon aufbauen, jetzt aber nicht im Marktplatz, nicht missverstehen, sondern für AWS, also Amazons Webserver, also fürs Cloud Computing. Hinter Lidl steckt ja die Schwarz-Gruppe und die will ihre hauseigenen IT-Dienstleister als europaweiten Cloud-Anbieter positionieren. Seit 2018 bereitet man sich wohl darauf vor. Die Schwarz-Gruppe hat laut dem Handelsblatt damit begonnen, aktiv um Kunden für ihre neue Cloud-Lösung Stackit zu bewerben. Die hauseigene Schwarz-IT-Gesellschaft bereitet sich mindestens seit 2018 darauf vor, eigene IT-Lösungen auch für andere Handelsunternehmen verfügbar zu machen. Und mit an der Arbeit der Plattform beteiligt sind auch die Energieversorger ENBW und der Schraubenhersteller Wörth. Die Cloud soll eine europäische Alternative zu Amazons AWS sein. Also bleiben wir mal gespannt, ob das ein Angriff werden kann, der sich lohnt. Dann kommen wir zu Alibaba, nämlich zu dem Gründer Jack Ma. Der zieht sich aus der Softbank zurück als Vorstand. Ja, Softbank hat am Montag bekannt gegeben, dass der Alibaba-Gründer Jack Ma von seinem Vorstandsposten zurücktreten wird. Ma ist seit 13 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung des japanischen Tech-Investors. Der Alibaba-Mitgründer Jack Ma zieht sich immer weiter aus dem Geschäftsleben zurück. Es gab ja erst im September des letzten Jahres die Nachricht, dass er als Alibaba-Geschäftsführer zurücktreten wird. Und für dieses Jahr zum nächsten Hauptversammlung hat er bereits angekündigt, auch die Position des Vorstandsvorsitzenden bei Alibaba abgeben zu wollen. Softbank hat deswegen 3 neue Vorstandsmitglieder vorgeschlagen. Und so kommt sein auf den 25. Juni 2020 datierter Rücktritt aus dem Softbank-Vorstand nicht überraschend. Am 25. Juni 2020 hält der japanische Tech-Investor sein jährliches Aktionärstreffen ab. Danach wird Jack Ma nicht länger Teil des Vorstandes sein. Inwieweit sich der Abgang auswirkt, bleibt halt abzuwarten. Immerhin gilt Ma als einer der starken Unterstützer des Softbank-Chefs Masayoshi Son. Umgekehrt war es aber so, dass Softbank einer der ersten Investoren des damals neuen Unternehmens Alibaba war. Dann kommen wir zur letzten Nachricht. Facebook will zur Plattform für den Onlinehandel werden. Also auch hier Marktplatzökonomie. Ja, und könnte mit seiner gewaltigen Reichweite die Branche zumindest teilweise echt aufmischen. Über eine neue Funktion sollen Händler unkompliziert Online-Shops erstellen können, die dann über Facebook-Börsenchart zeigen und Instagram erreichbar sind. Dazu kommt Live-Shopping, also die Möglichkeit, Waren in dem Video- und Livestream zu verkaufen. Deutschland ist unter den ersten Ländern, in denen bereits seit Dienstagabend Facebook-Shops eingerichtet werden konnte. Ja, das Projekt solle vor allem kleinere Unternehmen helfen, in der Corona-Krise zu überleben, sagte der Facebook-Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Facebook will die Shopping-Plattform Daten über das Verhalten der Kunden bringen, ähnlich wie bei den anderen Angeboten des Online-Netzwerks. Die Einrichtung des Facebook-Shops werde für Händler kostenlos sein, das hat er gesagt. Gebühren würden lediglich etwa für die Bezahlfunktion fällig, aber dabei geht es größtenteils darum, die Kosten zu decken. Facebook gehe davon aus, dass Werbeanzeigen der Händler die Einnahmen des Online-Netzwerks erhöhen werden und ist natürlich dann irgendwie die Überlegung wie Shopify, indem man versucht, den Leuten irgendwie mit Infrastruktur unter die Arme zu greifen. Ne? Punkten will Facebook auch mit der Verknüpfung seiner verschiedenen Dienste. So wird man einen Online-Shop einfach per WhatsApp, dem Facebook-Messenger oder die Chat-Funktion von Instagram anschreiben können. Und wenn im Facebook-System eine Kreditkarte hinterlegt ist, kann man auch natürlich damit direkt bezahlen. Das Ausprobieren zum Beispiel von Kosmetik soll mit Hilfe der sogenannten erweiterten Realität, also AR, erleichtert werden, bei der virtuellen Inhalte auf dem Display mit realen Bildern gemischt werden. So kann man zum Beispiel Make-up-Farben auf dem Gesicht oder Möbelstücke im Wohnzimmer einblenden lassen. Zudem arbeitet das Unternehmen auch mit Integration von Bonuspunktenprogrammen. Könnte also spannend werden, weil Facebook hat ja insgesamt 2,6 Milliarden Nutzer und mit einem eingespielten Online-Werbesystem könnte das echt nochmal zum Konkurrenten werden von Amazon, aber vor allen Dingen auch für Shopify. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge mal wieder Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und sag bis bald.